Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, der Predigttext für heute steht in Galater. Ich lese Kapitel 5, Abvers 24 bis 6, Vers 10. Welche aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre begierig sein, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Brüder, wenn ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, da er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeglicher aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er allein an sich selbst den Ruhm haben und nicht an einem anderen. Denn ein jeglicher wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also, wie wir nun Zeit haben, Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, wie leben wir recht miteinander in unserer Gemeinde, in unseren Ehen, in unseren Familien, überhaupt im Umgang mit den Menschen um uns her? Welche konkreten praktischen Auswirkungen sollte es haben, dass unser Leben nun unter der Führung des Heiligen Geistes steht? Als um diese Frage geht, habe ich auch das Thema gewählt, getrieben vom Geist. Und das ist immer wieder ja die Frage an uns selber, welche Kraft, welche Macht treibt uns? Und genau das sind die Fragen, die der Apostel Paulus sehr breit in der ganzen zweiten Hälfte des Galaterbriefs behandelt. Und wir sehen, die Nachfolge Jesu ist geprägt vom Kampf zweier Mächte in uns. Paulus benennt diese Mächte als Geist und Fleisch. Schon in Vers 16 sagt er: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und der erste Vers, den wir als Predigttext gehört haben, welche aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Nun wissen wir aber, dass dieser Kampf nicht ein für alle Mal erledigt ist, dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und so schreibt Paulus im Römerbrief, wo rund ums Kapitel 7 ähnliche Gedanken abhandelt: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und ich vermute, wir alle können sagen, dass wir diese Worte des Apostels Paulus fast jeden Tag einmal mit tiefen Schmerzen im Herzen sagen müssen. Wo wir sehen, dass wir mit unseren guten Vorsätzen auf der Strecke geblieben sind und doch wieder der alte Adam mit seiner spitzen Zunge, mit seiner Selbstsucht durchgekommen ist. Nun hat aber Paulus noch einen richtigen Paukenschlag zu diesem Thema Das sind die Verse 7 und 8. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Was ist der Sinn dieses scharfen Mahnworts mitten im Aufruf zum rechten, liebevollen Umgang miteinander? Paulus macht deutlich, es ist nicht beliebig, ob wir diesen Kampf gegen unser Fleisch führen oder nicht. Es ist das Gesetz Christi. Ja, da stutzt man schon. Wir sind es ja gewohnt, als Evangelische und Evangelikale davon zu reden, dass wir frei sind vom Gesetz. Und davon wird auch in frommen und evangelikalen Kreisen heute viel zu schnell und viel zu voreilig geredet. Wir sind nicht frei vom Gesetz. Wir stehen unter dem Gesetz. Aber nicht mehr unter dem Gesetz der Werke, durch das wir uns den Himmel verdienen müssten, sondern unter dem Gesetz Christi. Das meint das Gesetz Christi, wir sind jetzt solche, die zu Jesus gehören. Und als solche haben wir den Heiligen Geist, die Kraft Gottes in uns. Und dieser Heilige Geist ist eine innere, gewaltige Triebfeder in uns, den Willen Gottes zu tun. Wer Gott liebt, der kann nicht beliebig seinen Willen missachten. Der ist eingefügt in die Gemeinschaft der Heiligen. Der Heilige Geist ist eine mächtige Kraft in ihm. Und von daher hat er den starken inneren Trieb, dieses innere Gesetz, das Böse zu meiden und Gott mit seinem Leben die Ehre zu geben. Die Geschwister zu lieben, den Nächsten zu lieben und so weiter. Aber es ist eben nicht die einzige Triebfeder in uns. Der alte Adam, das Fleisch, ist auch noch da. Und da wird's ganz ernst. Kämpfen wir in der Kraft Gottes gegen diesen alten Adam in uns oder lassen wir ihn einfach über uns herrschen? Und hier geht's durchaus um alles oder nichts. Die harten Worte des Apostels Paulus sagen es, es geht um Verderben oder ewiges Leben. Und wohlgemerkt, Paulus schreibt das an eine christliche Gemeinde, nicht an eine Horde von Heiden. Auch die christliche Gemeinde hat das ewige Leben keineswegs als unverlierbaren Besitz in der Tasche und meint dann leben zu können, wie sie will. Wir sind ja gerettet. Nein, wer sich vom Fleisch und seinen bösen Begierden, vom Egoismus leiten lässt, der mag Jesus als Heiland angenommen haben. Aber er hat Jesus als Herrn abserviert. Und ich befürchte, wir haben diesen Spagat in der heutigen Christenheit viel häufiger, als uns immer wieder vor Augen steht. Wer so lebt mit Jesus als seinem Heiland, ihn aber als Herrn abserviert, der spottet dem lebendigen Gott und meint, er könne den allmächtigen Gott, den heiligen Gott, behandeln wie einen Hanswurst. Die Nagelprobe, ob nun Christus und sein Geist unser Leben regiert oder unser alter Adam, das Fleisch, die erweist sich an einigen wichtigen Punkten, die Paulus hier nennt. Es sind Kernpunkte menschlicher Existenz. Weltliche Psychologen und Lebensberater sind sich da mit christlichen Seelsorgern einig. Letztlich geht es im Kampf des Alltags um drei Dinge. Geld, Macht, Vergnügen. Den letzten Punkt behandelt Paulus hier weniger. Er beginnt mit dem Streben nach Macht und Anerkennung. Und sagt, lasst uns nicht eitler Ehre begierig sein. Das ist eine große Gefahr für alle Menschen. Lob und Anerkennung tut uns gut, jedem von uns. Und wenn irgendeiner sagt, das gilt für mich nicht, dann glaube ich es ihm nicht. Aber ganz leicht wird aus dem, was uns gut tut und was uns auch gut tun darf, eine Sucht. Und dann macht man sich mit seinem Lebenswert abhängig vom Maß an Anerkennung, an Ehre, das einem von anderen zuteil wird. Und dann wird man übrigens auch ganz schnell zum Spielball anderer, von deren Meinung und Anerkennung man lebt. Zunächst hält Paulus hier fest, diese Ehre ist sowieso eitel, sie ist nichtig, sie hat keinen Bestand. Sie verfliegt in dieser schnelllebigen Zeit im Nu. Vor allem aber in der Ewigkeit interessiert sich definitiv niemand mehr dafür. Ob man in der Ewigkeit einen Michael Jackson, eine Madonna oder welche Stars aus dem öffentlichen und künstlerischen Leben wir nennen wollen, noch kennt, das steht sehr in Frage. Das hängt allein übrigens an ihrer Entscheidung zu Jesus und nicht an der Ehre und nicht an den Millionen, die sie hier verdient haben. Aber noch viel schlimmer, schon heute hat das Streben nach Ehre verhängnisvolle Auswirkungen, denn das Streben nach Ehre zerstört unmittelbar die Gemeinschaft. Warum ist das so? Ganz einfach, Ehre bekommt einer, weil er besser ist als andere, weil er mehr vorzuweisen hat, weil er in der Forbes-Liste der reichsten weiter vorne steht als andere oder überhaupt in dieser Liste vorkommt. Ehre lebt immer vom Konkurrenzkampf. Wenn im Weitsprung alle 9,10 Meter springen, eine phänomenale Weite, ich weiß gar nicht, wo der Weltrekord im Moment liegt, aber wenn alle 9,10 Meter springen, wirft das für keinen mehr Ehre ab, dann ist diese Leistung durchschnittlich und normal, kümmert sich kein Mensch drum. Aber wenn alle 8,10 Meter springen und einer springt 9,10 Meter, dann hält die Welt den Atem an. Ehre bekommt also, wer sich wie auch immer von der Masse abhebt. Ehre lebt vom Konkurrenzkampf. Und damit man sich selbst möglichst gut abhebt, muss man nicht nur nach oben buckeln, um möglichst schnell und reibungslos auf der Leiter der Ehre nach oben zu kommen. Man muss auch kräftig nach unten treten, um die Konkurrenz auf gebührendem Abstand zu halten. Man muss nicht nur die eigene Leistung möglichst leuchtend herausstellen, sondern muss die Leistung der anderen in ein möglichst schlechtes Licht rücken. Man redet also schlecht über andere und stellt sich mit seinen Fähigkeiten kräftig in den Mittelpunkt. Dass das Gemeinschaft zerstören muss, denke ich, ist jedem von uns klar. Ein vom Geist Gottes getriebenes Leben sucht aber nicht die eigene Ehre. Es sucht die Ehre Gottes, es sucht die Verherrlichung unseres Herrn Jesus Christus. Und deshalb mahnt Paulus, fordert euch nicht heraus. Wir können ergänzen zu einem solch unsinnigen Konkurrenzkampf, Kampf um Ehre und Anerkennung. Und das gilt dann auch im Blick auf den Umgang mit dem Geld. Beneidet einander nicht. Die Bibel sagt, lasst euch genügen. Zugegeben, das fällt schwer in einer konsumorientierten Welt. In einer Welt, in der einer so viel isst, wie viel er hat. Und es liegt ja nun in der Natur des Menschen, dass er beim anderen vor allem sieht, was er selber nicht hat. Was der andere hat, aber wir selber auch nicht haben wollten, seine Not, seine Krankheit, seine Schmerzen, seine Probleme am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie oder wo auch immer, darüber sehen wir ja geflissentlich hinweg. Gott weiß, was er einem jeden von uns gibt und was nicht. Was er einem jeden von uns an Prüfung auferlegt oder erspart. Leider ist der Neid auf die Macht, die Ehre, das Geld des anderen auch in christlichen Kreisen groß. Ein Bruder soll mal gesagt haben, gründe einen christlichen Verein und stell in die Mitte einen gut gefüllten Geldtopf. Dann werden auch die christlichen Brüder zu reißenden Wölfen. Wer darf über diesen Geldtopf verfügen? Und viel an dem, was wir an Kämpfen und Streit in der frommen Gemeinde heute haben, in allen möglichen Gruppen und Kreisen und Einrichtungen, geht letztlich nur um die Frage, wer darf sich Chef dieser Einrichtung nennen, wer hat die öffentliche Anerkennung, wer ist der rechtmäßige Erbe der Schatzkasse oder der Immobilie. Traurig. Das darf nicht sein. Es geht um die Frage, wer regiert uns? Unser Fleisch oder der Geist Gottes? Allerdings folgt nun gleich die nüchterne Mahnung des Apostels: Brüder, wenn ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde. Das ist Wirklichkeit auch in der Gemeinde Jesu. Auch solche, die mit Ernst Jesus nachfolgen, werden von Fehlern übereilt. Wichtig ist hier allerdings auch das Wort übereilt. Sie haben die Fehler nicht gesucht, sie haben sie nicht gepflegt und nicht gehätschelt, sondern sie wurden übereilt. Das kommt vor. Alles andere ist Scheinheiligkeit. Wir werden alle täglich von der Sünde übereilt. Wie sollen wir damit umgehen? So bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Warum sagt Paulus hier, sieh auf dich selbst? Wir können uns sehr furchtbar aufregen über die Fehler anderer. Und Paulus sagt, guck in den Spiegel und dann merkst du, du bist auch nicht besser. Ein Beispiel dazu. 1960 entführten israelische Geheimagenten einen der schlimmsten Verantwortlichen des Holocausts, Adolf Eichmann. Er wurde nach Israel gebracht und vor Gericht gestellt. Eine Reihe ehemaliger KZ-Häftlinge wurde in den Zeugenstand gerufen, unter ihnen auch ein gewisser Jehiel Dinur. Er war auf wunderbare Weise dem Tod in Auschwitz entgangen. Am Tag seiner Zeugenaussage betrat nun Dinur den Gerichtssaal und starrte auf diesen Mann hinter den Panzerglasscheiben, Adolf Eichmann. Auf den Mann, der seine Freunde hingerichtet hat, der mit eigener Hand eine ganze Anzahl von Juden umgebracht hat und der das Massaker an Millionen geleitet hat. Und nun treffen sich die Blicke dieser beiden Männer im Gerichtssaal. Eine gespannte Stille liegt über dem ganzen Raum, aber niemand ist vorbereitet auf das, was jetzt geschieht. Dieser Jehiel Dinur fängt an zu schreien und zu schluchzen. Er bricht auf dem Boden des Gerichtssaals zusammen. Was ist passiert? Ist er vom Schock der Erinnerungen und der Schmerzen, die wieder hochkommen, dermaßen überwältigt? Nein. Dieser Mann schreit und schluchzt und bricht zusammen, weil er einen ganz normalen Menschen sieht. Er hatte erwartet, dass er in Eichmann die Personifizierung des Bösen sieht. Aber da sitzt ein ganz normaler Mensch wie jeder andere. Das hat ihm innerlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Er berichtet das später offensichtlich in verschiedenen Interviews und erzählt, dass ihm in diesem Augenblick ganz unvermittelt klar wurde, die Sünde und das Böse gehören zum menschlichen Wesen. Und er sagt, ich bekam Angst vor mir selber, denn ich sah, dass ich dazu in der Lage gewesen wäre, genau wie er. Eichmann ist in allen von uns. Wörtliche Zitate von diesem Auschwitz-entkommenen Juden. Eichmann ist in allen von uns. Liebe Geschwister, diese Erkenntnis ist wichtig im Blick auf die pharisäerhafte Betrachtung unserer eigenen Geschichte. Die Menschen heute sollten viel mehr darauf achten, den Eichmann in uns ernst zu nehmen, ihm in die Augen zu schauen und ihm entgegenzutreten, vergleichen wir nur das Thema Abtreibung, als ständig und ohne Ende aufzuarbeiten, was Eichmann vor 60 Jahren getan hat oder vor mehr als 60 Jahren. Und zweitens ist diese Geschichte unheimlich wichtig für den Umgang miteinander. Das Böse, das Versagen, die Sünde, die ich am anderen sehe, die ist auch in mir. Vielleicht in einer anderen Ausprägung, aber in der Summe bin ich nicht besser. In der Summe brauche ich die Vergebung des Herrn und die Vergebung meines Bruders und meiner Schwester, ihre Barmherzigkeit, genauso wie die anderen sie auch brauchen. Und das hat einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Sanftmut. Wenn wir das erkennen, dann richten wir den anderen nicht, dann nehmen wir den anderen in Barmherzigkeit und Sanftmut an, mit all seinen Fehlern. Und das ist die Ebene, wo wir ihn auch im Geist der Sanftmut wieder zurechtbringen können. Indem wir ihn nicht runterputzen, sondern ihm wieder liebevoll, brüderlich auf den Weg helfen. Und dann fällt auch der nächste Vers gleich viel leichter. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dazu eine Legende. Sie erzählt, ein Mann sah im Wald einen Fuchs. Der hatte alle vier Beine verloren und er wundert sich, dass dieser beinlose Fuchs trotzdem überlebt. Und wie er denn so ansieht, kommt ein Tiger vorbei, der hat ein Stück gerissenes Wild im Maul, frisst sich satt und nachdem er sich satt gefressen hat, darf dieser beinlose Fuchs den Rest fressen. Da geht dem Mann ein Licht auf, so überlebt der Fuchs. Und erstaunt über die Güte und die Fürsorge Gottes, wie er für diesen beinlosen Fuchs sorgt. Und er sagt sich auch, ich werde mich jetzt in einer gemütlichen Ecke ausruhen und Gott wird mir schon das Nötige geben, wenn ich genug Vertrauen zu ihm habe. Gesagt, getan, er setzt sich gemütlich in seinen Sessel und wartet. Aber es geschieht nichts, die Tage vergehen, der Mann ist dem Hungertod nahe. Da hört er eine Stimme. Mein Lieber, du bist auf dem falschen Weg. Folge nicht dem Beispiel des Fuchses, sondern dem des Tigers. Später trifft der Mann auf der Straße ein kleines frierendes Kind. Es zittert in seinem dünnen Kleid und hat schon lange nichts mehr zu essen bekommen. Da wird er zornig auf Gott und klagt ihn an, wie kannst du das zulassen? Den Fuchs erhältst du am Leben, aber dieses arme Kind lässt du hungern und frieren. Warum tust du nichts dagegen? Gott sagt zunächst nichts. Aber in der Nacht hört der Mann die Stimme Gottes, die zu ihm sagt, ich habe etwas dagegen getan. Ich habe dich geschaffen. Einer trage die Last des anderen. Gott hat uns geschaffen. Jeden Einzelnen, uns als Gemeinde, dass wir einander die Lasten tragen. Und das ganz besonders auch unter den Genossen des Glaubens. Christsein ist keine Sache für den Sonntagmorgen. Christsein ist eine Sache des Alltags. Charles Colson hat gesagt, wir müssen die Welt infiltrieren. Was damit meint, wir müssen als Christen da, wo wir gehen und stehen, da, wo wir im Alltag leben, unser Licht leuchten lassen, durch unser anderes Sein in der Welt wirken, wie das Salz im Fleisch, das es durchdringt. Und er zitiert dazu Franz von Assisi, der hat etwa gesagt, es hilft nichts, wenn wir gehen, um zu predigen, solange wir nicht im Gehen predigen. Interessanter Satz. Es hilft nichts, wenn wir gehen, um zu predigen, solange wir nicht im Gehen predigen. Was hat er damit gemeint? Solange unser Wandel kein Zeugnis ist, unser Gehen, auch ohne Worte, unser Leben, wenn das nicht für Jesus zeugt, dann können wir uns auch die Worte sparen. Die sind dann nämlich nicht glaubwürdig, die werden niemanden gewinnen. Vor wenigen Sonntagen, vor zweien war es wohl, hatten wir ja den Bericht von Kain und Abel. Und wir erinnern uns, frech hält Kain dem Herrn die Frage entgegen, sollt ich meines Bruders Hüter sein? Gott hat dem Kain damals nicht direkt geantwortet. Aber spätestens im Galaterbrief antwortet er uns ganz direkt mit einem Ja. Was denn sonst? Natürlich sollst du deines Bruders Hüter sein. Allermeist an des Glaubens Genossen sollen wir Gutes tun. Auch dazu noch eine kleine Geschichte. Zu einem alten Christen kam ein Bruder. Er war von Trauer und Depression geplagt. Und das kann jedem von uns mal so gehen. Und er stand nun vor dem geistlichen Vater und gestand ihm, dass er nicht mehr beten kann. Da antwortet ihm der andere, wenn du nicht beten kannst, dann geh doch in den Gottesdienst und höre zu, wie die anderen beten. wer in der Not ist, auch in geistlicher Anfechtung, und wir wissen, da können Tiefen kommen, wo man selber auch nicht mehr die Kraft hat zu beten, der darf sich fallen lassen in die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu, der anderen, die beten, mit ihm beten, für ihn beten, an seiner Stelle beten, bis er selber wieder die Freude hat, auch zu beten. Luther hat dazu geschrieben, wenn du nicht verzweifelst, die Geduld nicht verlierst, wo steckt der Grund? In deiner Tugend? Gewiss nicht, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen. In der Gemeinschaft der Heiligen, wo einer für den anderen fürbittend vor Gott eintritt. Wo einer dem anderen in Liebe, in Geduld, in Barmherzigkeit stärkend, tröstend, aufrichtend zur Seite steht. Schenke Gott, dass wir eine solche Gemeinschaft der Heiligen sind und immer mehr werden. Amen. Und dazu singen wir das Lied vom Liedblatt, ein jeder trage die Last des anderen.